Deutschlandfunk. Agenda.
Die Agenda, in der wir heute über das Miteinander auf Straßen und Wegen diskutieren möchten. Vor allem das Miteinander von Menschen, die auf dem Fahrrad unterwegs sind und Menschen, die zu Fuß sich fortbewegen. Und zu dieser Sendung begrüßt Sie Sören Brinkmann. Guten Tag. Wir diskutieren auch, weil aus dem Miteinander schnell mal ein Gegeneinander werden kann. Das passiert auch immer wieder, wenn man sich in die Quere kommt etwa. Denn auf zwei Rädern ist man naturgemäß schneller unterwegs als auf zwei Füßen. Zumal bei immer mehr Radfahrern zur Muskelkraft auch noch die Kraft des E-Bikes dazukommt. Und die einen beklagen, dass da mit viel zu viel Tempo überhaupt keine Rücksicht genommen wird oder dass jeder aggressiv zur Seite geklingelt wird. Die anderen ärgern sich, wenn Fußgänger einfach ohne zu schauen auf den Fahrradweg laufen oder wenn ein Hund beim Gassigehen unvermittelt vors Rad springt. Stress kann es also auch außerhalb der Stadt geben, zum Beispiel in Naherholungsgebieten oder wenn man im Wald unterwegs ist und Mountainbiker durch die Wälder fahren. Unser Thema heute in der Agenda: mehr gegeneinander als miteinander, Radfahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum. Und mit folgenden Gästen diskutieren wir an diesem Vormittag hier im Deutschlandfunk. Feline Gaffron ist tätig am Institut für Verkehrsplanung und Logistik der Technischen Universität in Hamburg. Guten Morgen, Frau Gaffron.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Außerdem mir zugeschaltet Roland Stimpel. Er ist Stadt- und Verkehrsplaner und Vorstand im Verein Fuß e.V., dem Fachverband Fußverkehr Deutschland. Guten Morgen auch an Sie, Herr Stimpel.
Guten Morgen.
Und bei mir im Studio hier in Köln ist Christoph Schmidt vom Bundesvorstand des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs.
Guten Morgen.
Und bei Ihnen, Herr Schmidt, weiß ich, wie Sie hierher gekommen sind zum Funkhaus, nämlich mit dem Fahrrad heute Morgen. Bei Frau Gaffron und bei Herrn Stimpel weiß ich es nicht. Frau Gaffron, Sie sind mir aus Hamburg zugeschaltet. Wie sind Sie zum Studio gekommen?
Ich habe Bus und Regionalzug verwendet, weil ich aus der Nähe von Hitzacker in Niedersachsen hergekommen bin.
Das heißt öffentlicher Nahverkehr.
Richtig, ja.
Und Herr Stimpel, zu Fuß gelaufen?
Den längeren Teil des Weges mit dem Fahrrad. Da gibt's eine sehr schöne Route durch kleine Sträßchen von meiner Wohnung hierher ins Studio. Zwischendurch waren da 400 Meter Park. Da bin ich aus zwei Gründen abgestiegen. Erstens, weil das der genussreichste Teil des Weges war. Von diesem Teil wollte ich besonders viel mitbekommen. Zweitens, weil man in diesem Park schlicht nicht Fahrrad fahren darf und da viele Leute zu Fuß unterwegs sind. Spätestens, als dann die Kindergartengruppe kam, wäre es sowieso alles andere als richtig gewesen, dort auf dem Fahrrad zu sitzen.
Mhm. Da hören wir bei Ihnen, Herr Stimpel, schon so ein bisschen raus, worum es ja auch geht. Ihnen geht es darum, Rücksicht zu nehmen, da abzusteigen, wo man nicht fahren darf. Aber Sie auch als Lobbyist für den Fußverkehr sind dann da tatsächlich auch mit dem Fahrrad unterwegs.
Ja, natürlich. Es kann ja jeder Mensch mit jedem Verkehrsmittel unterwegs sein. Die Frage ist nicht so sehr, welches man benutzt, sondern wie man sich darauf verhält.
Wo kommen sich denn Fußgänger und Radfahrer üblicherweise in die Quere, Frau Gaffron?
Naja, einiges haben Sie ja in der Anmoderation schon gesagt. Also entweder auf den Mischflächen, wo tatsächlich beide unterwegs sein dürfen, die gibt es ja zunehmend seltener. Dann gibt es die Situation, wo die Wege für Fuß- und Radverkehr direkt nebeneinander geführt werden und mit einer mehr oder weniger gut sichtbaren farblichen Begrenzung voneinander getrennt werden. Da vermischt es sich natürlich auch schnell, zumal das ja dann auch häufig so ist, dass die Breiten da, sagen wir mal, suboptimal sind für beide Verkehrsmittel. Und dann gibt es natürlich auch die Querungssituationen, wo dann möglicherweise durch Unachtsamkeit oder durch unklare Regelungen Konfliktsituationen auftreten, wenn, wie Sie sagen, da der Fußgänger oder die Fußgängerin vors Fahrrad läuft oder die Radfahrer ungesehen relativ schnell angefahren kommen auf ihrer eigenen Strecke.
Und Herr Schmidt vom ADFC hier bei mir im Studio, Sie haben genickt bei den Ausführungen gerade.
Ja, absolut. Oft ist gar nicht erkennbar, dass ein Radweg ist. Klassischer Fall ist so der nicht benutzungspflichtige Radweg, der kein Schild haben darf. Wenn ich jetzt nicht hundertprozentig im Verkehrsrecht drin bin, weiß ich oft gar nicht, dass das dann ein Radweg sein kann. Genauso ist in vielen Städten so, dass man, ich sag mal, ein Farbkalibriergerät braucht, um einen dunkelgrauen Radweg von einem hellgrauen Gehweg zu unterscheiden oder sowas. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Das wäre jetzt in Niederlanden zum Beispiel, weiß ich immer ganz genau, was ist Radweg, was ist Gehweg, wo muss ich mich wie verhalten. Das erkennt man im Straßenbild. Das ist hier ja nicht so.
Ganz viel ist jetzt schon angesprochen worden. Sie sprechen jetzt andere Länder an, die Niederlande zum Beispiel. Wir wollen auf jeden Fall auf solche Beispiele schauen. Wir wollen auch gucken, tatsächlich, wie es besser gehen kann. aus welchen Gründen heraus möglicherweise auch manchmal solche Konfliktsituationen entstehen und vielleicht auch mit welcher Haltung man überhaupt in den Straßenverkehr geht und ja, wie sozusagen Radfahrer und Fußgänger, wie sich deren Perspektiven auch unterscheiden können. Deswegen habe ich gleich zu Beginn gefragt, wie Sie heute Morgen in erster Linie unterwegs waren. Ist das denn ja tatsächlich auch ein Unterschied? Macht es für Sie, Herr Stimpel, als aus der Sicht der Fußgänger-Lobbyisten auch einen Unterschied, ob man eben zu Fuß unterwegs ist oder vielleicht noch ein paar Zentimeter höher auf dem Fahrradsattel sitzt?
Ja, die Sichtweisen sind definitiv anders und die Art, wie man zum Beispiel das Aneinander-Vorbeikommen erlebt. Wenn man auf dem Fahrrad fährt, findet man es sehr unangenehm, wenn man dicht von einem Auto überholt wird. Mhm. Viele Fahrradfahrer finden es aber vollkommen harmlos, dicht an Fußgängern vorbeizufahren, weil sie sagen, ich habe das ja in der Hand, ich bestimme ja mit meinem Lenker, was da passiert und du, Fußgänger, hab dich nicht so. Das bedauere ich immer sehr, dass Menschen, die einerseits genau wissen, wie hässlich das ist, andererseits anderen das auch antun. Also diese beliebte Weste vom ADFC, die ihre Mitglieder viel tragen, Autofahrer halt Abstand, die muss es genauso geben für das Verhältnis von Menschen auf dem Fahrrad und zu Fuß. Haltet Abstand, halt nehmt einen Meter weg und wenn ihr nicht vorbeikommt, dann fahrt ihr halt dahinter und wartet einen Moment. Das verlangt ihr Radfahrer von den Autofahrern, das können wir Menschen zu Fuß genauso von euch verlangen.
Und das ist ja vielleicht auch schon einer der Lösungsansätze, ohne jetzt zu Beginn der Sendung schon gleich darauf zu kommen, einer der Lösungsansätze kann dann sein, dass man einfach auch mal die andere Perspektive zumindest versteht oder wahrnimmt und sich anschaut, ist das eine Situation, die ich umgekehrt so erleben wollte, Herr Stimpel?
Genau so ist es. Es ist wichtig, da auf alle Sichtweisen zu gucken. Natürlich appellieren wir auch an alle Menschen zu Fuß. Schaut mal, wenn ihr auf so einem dieser, Herr Schmidt hat es ja schon angesprochen, so verdammt schwer unterscheidbaren Wege seid, macht ein bisschen das Auge auf, tretet dann nicht auf die andere Hälfte. Aber das größere Problem besteht doch darin, dass viele Wege, in denen früher nur zu Fuß gegangen wurde, durch den Fahrrad- und allgemein Zweiradboom, auch durch E-Scooter und so weiter, jetzt befahrene Wege geworden sind. Also das ist mehr Fahrräder auf Fahrbahnen gibt, finden wir ganz wunderbar. Dadurch wird die Welt leiser, ruhiger, ein bisschen ungefährlicher. Dass es mehr Fahrräder gibt auf all den Wegen, wo früher gar kein Fahrzeug war, das finden wir grässlich.
Ein bisschen was ja zur Neuaufteilung der Flächen, auch das wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Mehr gegeneinander als miteinander. Radfahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum. Das ist unser Thema heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Und natürlich sind auch Sie aufgerufen, sich zu beteiligen. Sie können uns gerne anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Oder Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de und wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen, dann schreiben Sie gerne auch Ihre Telefonnummer in die E-Mail mit rein. Wie sehen Sie es und wie würden Sie die Frage beantworten? Ist das mehr gegeneinander oder mehr miteinander und welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich umgehört und hat viele Erfahrungen und viele Eindrücke von sowohl Fußgängern als auch Radfahrern gesammelt.
Also ich ging ruhig vor mich hin auf dem Gehweg und auf einmal kam ein Lastenfahrrad an mir vorbei, geschossen von hinten. Und ich habe mich so erschreckt, dass ich einen Schrei gelassen habe. Und dann hat sich ein Mann rumgedreht und hat gesagt, ich habe sie gesehen. Und ich sagte, ja, aber ich habe sie nicht gesehen und mich zu Tode erschreckt.
Ja, ich bin selbst Radfahrer, leidenschaftlicher. Und die Fußgänger? Ich darf hier fahren. Ich habe mich hier schon mit vielen angelegt. Der Weg ist der Radweg. Das Verhältnis ist gespannt.
Zum Beispiel die Wege am Rhein, die sind teilweise nicht mit Fahrrädern zu befahren. Und da war so ein älterer Mann, der ist trotzdem gefahren. Ich habe gesagt, das ist kein Fahrradweg. Das ist mir egal, ich mache, was ich will.
Aber ich finde halt schade, dass so wenig Fahrradwege vorhanden sind. Ich finde es auch manchmal viel zu gefährlich, auf dem Fahrweg, wo die Autos sind, als Fahrradfahrer zu fahren und wähle dann manchmal den Gehweg.
Ja, und dann vor allen Dingen auch diese Lastenfahrräder, die haben ja ein hohes Gewicht und auch ein großes Tempo. Und wenn die mal bremsen müssen, das geht gar nicht. Also auf dieser kurzen Distanz ist das nicht möglich, dass man so ein Gefährt stoppen kann. Kriegt man schon mal ab und zu mal Angst oder auch sagen wir, insgeheim noch ein klein bisschen ja, Wut, würde ich sagen.
Nicht? Die fahren auch alle sehr schnell und haben teilweise ihre Räder auch nicht im Griff.
Dann brülle ich die mittlerweile an, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie in der Realität leben.
Ja, mir ist auch schon mal ein Hund vors Fahrrad gelaufen oder ein kleines Kind vors Fahrrad gelaufen. Aber ich versuche immer mit Weitblick dann schon entsprechend meine Geschwindigkeit zu reduzieren, dass es eben nicht zu einem Unfall kommt.
In Niederlande ist ganz anders.
Da gibt es einen Weg für Fußgänger und einen Weg für Fahrrad.
Letztes Jahr, da war eine Situation, da kam hier auf diesem Weg kam eine Mutter mit 3 Kindern nebeneinander auf dem Weg mir entgegen. Und ich habe dann so ganz eng gestanden, weil ich nicht wusste, wohin. Und ich habe dann die Frau angesprochen und gesagt, wäre es nicht sinnvoll, wenn sie hintereinander fahren würde. Und da hat sie nur zu mir gesagt, das müsste ich ihr überlassen, wie sie ihre Kinder erzieht. Und wenn ich als Autofahrer so fahren würde wie Radfahrer mit Rücksichtnahme auf Fußgänger, dann gäbe es viel mehr Tote, ne?
Ganz viele Eindrücke, die meine Kollegin Eva-Maria Götz gesammelt hat. Und da haben wir viel gehört vom Schreck, der einem in die Glieder fährt, wenn eben plötzlich ganz knapp an einem vorbei ein Fahrrad fährt, bis hin zur Angst, die andere Leute haben, wenn sie auf der Straße unterwegs sind und eben nicht sicher mit dem Fahrrad sich fühlen, weil sie vielleicht mitten zwischen den Autos herfahren müssen. Viele Aspekte stecken drin in unserem Thema. Mehr gegeneinander als miteinander, Radfahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum. Und ich sage noch einmal unsere Telefonnummer, wenn Sie sich bei uns melden möchten und sich beteiligen möchten. 00800 4464 4464. Und ich finde es interessant, wenn man mit Menschen spricht, auch jetzt in der Vorbereitung zur Sendung, dann hört man sofort sehr unterschiedliche Positionen. In der Regel, je nachdem, wie jemand unterwegs ist. Da sagen die einen, die beklagen sich, weil einem, Zitat, ständig die Fußgänger vor die Füße springen, und die anderen, ja, die meckern, weil Radfahrer ständig rasen und keine Rücksicht nehmen. Aber Frau Gaffron, Sie beklagen auch, dass da manchmal viel zu viele, aus Ihrer Sicht viel zu viele Kampfbegriffe drin sind und im Raum stehen in dieser Diskussion, oder?
Ja, durchaus. Also ich meine, natürlich gibt es immer die individuellen Erfahrungen und Fälle, die wir ja auch gerade in den Einspielern gehört haben, die sich einprägen, und wenn man sich besonders erschreckt, dann ist das natürlich eine Erfahrung, die man im Kopf behält. Was man dann weniger erinnert, sind die vielen anderen, die sich korrekt und rücksichtsvoll verhalten haben. Und insofern gibt es dann natürlich immer diese negative Bias, also ein verzerrtes Bild, und das führt dann ganz oft auch dazu, dass die Sprache eben so klingt. Wir reden von Autohassern, Kampfradlerinnen, wir reden vom Kulturkampf, vom Kampf um die Straße, vielleicht sogar, wenn es schlimm kommt, dem Krieg auf der Straße. Mhm. Und das beeinflusst natürlich auch, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Und wenn ich also täglich vor die Tür gehe und das Gefühl habe, ich muss jetzt beim ersten Schritt auf den Bürgersteig die Ellenbogen ausfahren und mich verteidigen beziehungsweise mich gegen Angriffe schützen, dann begegne ich natürlich auch anderen Menschen völlig anders, als das der Fall wäre, wenn man eben mehr aus dem Titel der Sendung auf das Miteinander setzt. Und im Endeffekt ist es natürlich alles eine Frage der Kommunikation, und trotzdem finde ich es auch immer wieder interessant, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass die Straßenverkehrsordnung, die ja zu Recht an vielen Stellen als reformbedürftig betrachtet wird, im Paragraph 1 ja immerhin sagt, die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wenn sich da alle dran halten würden, dann wären wir ja schon sehr viel weiter.
Und ja, die Kampfbegriffe, die möchten wir in dieser Sendung auf jeden Fall ein bisschen beiseite schieben und im Idealfall lieber Lösungen anbieten. Wir wollen aber noch einen kurzen Moment auch bei der Bestandsaufnahme bleiben. Frau Gaffron, was ist denn aus Ihrer Sicht so das Hauptproblem, oder welche Hauptprobleme sehen Sie, die dann dazu führen, dass es Konflikte gibt zwischen Radfahrern und Fußgängern?
Also einiges haben wir ja vorhin schon gehört. Unklare Aufteilung, unklare Markierungen und zu wenig Platz. Und das ist natürlich ein Problem, was im Augenblick sich verschärft. Also wir sehen, dass in vielen Städten sich der Modal Split, also die Anteile der Wege, die mit den verschiedenen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, verändert. Also ich habe jetzt gestern gerade von einem Freund Zahlen aus Köln bekommen. Da hat sich der Anteil des Fußverkehrs von 2017 auf 2022 von 25% auf 33% vergrößert. Und der Radverkehr ist von 19% auf 25% aller Wege gestiegen. Und gleichzeitig sind das ja nicht nur die relativen Zahlen, sondern die Menschen, die Bevölkerung in den Städten wächst. Und es werden mehr Pkw zugelassen. Also mit anderen Worten, es gibt immer mehr Individuen und Menschen, die im Straßenraum unterwegs sind. Es wird also enger. Und gleichzeitig haben wir aber eine Flächenungerechtigkeit zugunsten des motorisierten Verkehrs. Und das heißt also, Radfahrer und Fußgänger sind auf Flächen unterwegs, die einfach effektiv für das, was sie jetzt schon brauchen und was wir eigentlich ihnen ja in Zukunft noch viel mehr zugestehen wollen, viel zu eng sind an vielen
Stellen. Aber erstmal da, wo viele Menschen sind, da tritt man sich dann auch zwangsläufig zwischendurch mal auf die Füße, im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
Ja, natürlich. Und klar, also ich meine, es gibt auch also zu Fuß gehende und Radfahrende beschweren sich durchaus ja auch nicht nur immer über in Anführungsstrichen die anderen, sondern auch über Menschen, die mit dem gleichen Verkehrsmittel unterwegs sind und nicht rücksichtsvoll sind. Also insofern, das gibt durchaus auch Umfragen. Also wir haben uns da mal in Ottensen in Hamburg umgehört, anlässlich einer temporären Fußgängerzone, was die Menschen so stresst in der Stadt. Und da standen erstmal die rücksichtslosen Autofahrenden und falsch geparkte Autos an oberster Stelle, aber gleich danach kamen rücksichtslose RadfahrerInnen und FußgängerInnen, und das war unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel die Leute unterwegs sind. Also eben die Rücksicht und das Miteinander sind generell das Wichtige, denke ich.
Beim Thema Platz, beim Thema Fläche und Flächengerechtigkeit würde ich gerne nochmal bleiben und Herrn Stimpel vom Verband Fuß e.V. mit in die Runde holen. Und von Ihnen habe ich nämlich diesen sehr bemerkenswerten Satz gelesen mit Blick auf Haltestellen, Bushaltestellen zum Beispiel. Da werden Menschen zu Fuß und Radfahrer regelrecht aufeinander gehetzt. Also da zeigt sich zum Beispiel in so einer kleinen Situation eben an Bushaltestellen, dass der Platz einfach nicht reicht. Oder?
Es ist das Schlechteste, was man machen kann, einen Radweg an der Haltestelle direkt am Bordstein vorbeizuführen. Mhm. Die Rechtslage ist zwar klar, wer da auf dem Fahrrad unterwegs ist, muss bremsen, muss ganz langsam fahren, muss auch anhalten, wenn es unklar ist. Manche auf dem Fahrrad wissen das aber nicht, andere wissen es zwar und ignorieren es. Und wer ein- und auszeigt, muss zwar theoretisch auch darauf achten, ob da jemand kommt, ist aber natürlich völlig überfordert. Da drängelt's in den Bus, da drängelt's aus der Tram, da hat man womöglich noch mit seinem Kinderwagen zu tun. Da kann man nicht aufeinander achten. Und es ist die schlechtest denkbare Art von Verkehrsplanung, hier Konflikte geradezu zu erzeugen auf diese Weise.
Welche Rolle spielt denn Verkehrsplanung da, Herr Schmidt vom ADFC?
Ja, man kann schon durch Straßengestaltung sehr viel bewegen. Man kann Straßen verständlich machen, man kann Verkehrsverhalten steuern dadurch. Das gilt für alle Verkehrsteilnehmenden.
Das Beispiel Bushaltestelle zeigt das.
Bushaltestelle ist ein gutes Beispiel. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, die Bushaltestelle so zu gestalten, dass der Radverkehr dran vorbeigeführt wird und es einen direkten Konflikt gibt. Mhm. Dass man so Platz hat zwischen dem Radweg und dem Aussteigebereich und dann eben halt der Fußgänger, wenn er auf den Gehweg weitergeht, einen Radweg erst, der ein bisschen abgesetzt ist, sozusagen überquert. Das ist ja in vielen Städten auch durchaus üblich, das so zu machen. Wir erleben halt einfach, dass es für Menschen nicht immer verständlich ist, was sie tun sollen. Das heißt, was ist ein Radweg, was ist ein Gehweg? Als Radfahrer noch viel schlimmer, finde ich, mal darf ich auf dem Hochbord fahren, mal muss ich auf dem Hochbord fahren, mal darf ich es gar nicht. Mhm. Ich muss teilweise von Kreuzung zu Kreuzung neu gucken, wo ich jetzt gerade gewünscht bin und nicht gewünscht bin. Es gab mal einen Polizeidirektor hier in Köln, der neu angetreten ist als für den Bereich Verkehr. Der hat mit Kollegen eine Tour gemacht, mal für Straßenverkehr in der Innenstadt zu erleben. Der kam völlig konsterniert wieder und sagte, wir können viele Dinge überhaupt gar nicht mit Knöllchen versehen, weil wenn wir es nicht verstehen, wo wir jetzt gerade fahren müssen.
Wir wissen es selber nicht,
genau.
Sie haben eben schon ein bisschen diese Farbenlehre angesprochen, die dann manchmal... Gibt es rote Radwege, manchmal sind es grau schraffierte oder was auch immer. Es gibt viele unterschiedliche Facetten da. Das heißt, es fängt zum Beispiel bei der Farbenlehre an, es setzt sich aber auch bei den Schildern ja fort, oder?
Der Trend geht zu mehr Grautönen in den Städten halt, weil es halt schick aussieht. Aber es kann sein, dass die eine Kommune dunkelgrau den Radweg macht und die andere macht den Gehweg dunkelgrau. Das ist sehr, sehr schwer verständlich, also auch für mich oft sehr schwer verständlich. In der jeweiligen Kommune zu verstehen, wie ist es jeweils gemeint. Oder auch gerade bei Radwegen, die früher mal benutzungspflichtig waren, wo man jetzt sagt, lass den Radverkehr doch auf die Fahrbahn, zwing ihn nicht aufs Hochbord, zumindest die sich trauen auf der Fahrbahn fahren.
Um Konflikte da zu vermeiden.
Um auch weniger Radverkehr auf dem Hochbord zu haben und dann auch entsprechend weniger Konflikte dort zu haben. Das wird vom Fußverkehr oft so verstanden, dass es kein Radweg mehr ist. Mhm. Als Radfahrer weiß ich es aber oft gar nicht. Ich stehe dann da und Ist es jetzt noch ein Radweg oder ist es jetzt so gemeint, dass der auch zurückgebaut ist? Wie ist der jetzt gewidmet? Ich müsste quasi beim Amt anrufen, um das rauszufinden. Okay, ja. Das kann es eigentlich nicht sein.
Und ich habe es gesagt, es setzt sich dann fort. Frau Gaffron, Sie sind sofort an der Reihe. Ich wollte nur noch sagen, es setzt sich fort bei den Schildern, wo es ja zum Beispiel, jeder kennt dieses runde blaue Schild, Mutter mit Kind und ein Fahrrad. Und da macht es einen großen Unterschied, ob die Linie horizontal oder vertikal dazwischen verläuft.
Absolut, das ist ein großer Unterschied, was jetzt die Rechtslage angeht, was Geschwindigkeiten und etc. angeht und auch die Raumaufteilung. Mhm. Aber es gibt eben kein Schild für den Radweg, der nicht nutzungspflichtig ist. Dann kann ich überhaupt keines dieser Schilder aufstellen. Ne?
Frau Gaffron, jetzt, ich hatte Sie unterbrochen.
Danke. Ja, ich wollte nochmal beim Thema Verkehrsplanung und auch Straßenraumumverteilung nochmal die Brille vielleicht ein bisschen weiten auf das Thema Geschwindigkeitsbeschränkungen. Wir haben es jetzt gerade in den Nachrichten gehört, da ging es allerdings natürlich um das Tempolimit auf den Autobahnen, aber es gibt ja auch immer noch diese Diskussion flächendeckendes Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit, nicht ausschließlich in den Städten. Und das würde an vielen Stellen durchaus auch helfen, weil wir ja sehen, also der Umbau der Radverkehrsinfrastruktur, wo er denn geplant ist, geht einfach teilweise langsam voran, weil es ja durchaus komplexe Situationen sind. Wir haben den Fachkräftemangel etc. etc., viele Faktoren. Das heißt, wenn man es im Endeffekt so regeln könnte, dass auch für diejenigen, die sich möglicherweise eben bei Tempo 50 im Mischverkehr auf der Fahrbahn unsicher fühlen, egal ob sie es nun statistisch gesprochen wirklich sind oder nicht, wenn man es da einfacher machen würde, durch zum Beispiel eben Tempo 30 auch auf Verkehrsstraßen, wie die Kommunen anordnen können, dann könnte man an vielen Stellen schon viel gewinnen. Und wir wissen ja, der Straßenraum ist endlich. Also wir können auch nur endlich viel umverteilen und wir brauchen ja gewisse Funktionen an gewissen Straßen. Außerdem auch sehr konfliktträchtig, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, ob man vielleicht Parkflächen wegnimmt oder gar eine Spur dem MIV wegnimmt. Also da wäre eine Tempobeschränkung wirklich eine gute Regelung. Und es gibt, das kennen vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer, die Initiative Lebenswerte Städte durch angepasste Geschwindigkeiten, die wächst rasant. Und es sind mittlerweile, glaube ich, 900 Kommunen. Also jeden Tag werden es eigentlich mehr, wenn ich da auf die Webseite gucke. Und die möchten gar nicht, dass die Straßenverkehrsordnung so angepasst wird, dass es vorgeschrieben ist, dass alle Kommunen in geschlossenen Ortschaften, dass überall Tempo 30 ist, sondern dass die Kommunen diese Freiheit bekommen.
Und über dieses Tempothema, Frau Gaffron, würde ich gleich gerne nach den Nachrichten weiter sprechen, denn ich vermute mal, dass auch Roland Stimpel aus Fußgängerperspektive da sehr dran gelegen ist, ein bisschen das Tempo herauszunehmen. Das setzen wir gleich fort in dieser Diskussion hier im Deutschlandfunk. Die Agenda hören Sie heute mit dem Thema mehr gegeneinander als miteinander, Radfahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum. Und gerne können Sie sich beteiligen, 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Die Agenda weiterhin hier im Deutschlandfunk zum Thema Radfahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum. Wir fragen, ist da mehr miteinander oder mehr gegeneinander? Diese Frage beschäftigt uns noch bis 11.30 Uhr und Sie können sich gerne beteiligen. Rufen Sie uns an, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und wir haben eben schon ein bisschen herausgearbeitet, dass tatsächlich auch die Verkehrswende natürlich eine Rolle spielt bei dem Thema, denn es gibt einfach viele Menschen, die auf dem Rad inzwischen unterwegs sind. Ja, seit Jahren schon wird über die Mobilitätswende debattiert und in etlichen Städten zeigt sich das schon in Form von neuen Radspuren, veränderten Kreuzungen oder auch in Form von neuen Gehwegen, auf denen Autos Platz machen müssen. Es verändert sich einiges, aber es wird nicht überall nur einfacher, beziehungsweise es gibt nach wie vor noch Konfliktzonen, in denen man aufeinander trifft als Fußgänger oder auch als Radfahrer. Und ein paar Mails haben uns erreicht und die möchte ich einmal zitieren. Da schreibt uns unter anderem Frau Schulz: Wenn ich einem Fußgänger in die Quere komme, egal wer dabei recht hat, so halte ich als Fahrradfahrer an und lasse dem Fußgänger das Vorrecht. Hätte diese sich falsch verhalten, so könnte ich ihn anraunzen, das ändert aber nichts. Außerdem schreibt uns Frau Ermack: Es darf nicht sein, dass zunehmend Radfahrende kriminalisiert werden, obwohl gerade für den Radverkehr viel zu wenig sicherer, praktikabler Verkehrsraum zur Verfügung gestellt wird. Viel zu viel Steuergeld dient allein dem Autoverkehr. dem Autoverkehr und eben nicht dem Fußverkehr oder dem Radverkehr. Das ist eine Klage, die hier kommt. Und wenn wir auf den Autoverkehr nochmal schauen, insbesondere auf das Tempo, da hatte eben schon Frau Gaffron ein bisschen herausgearbeitet oder beziehungsweise erklärt, dass gerade das Tempo oder das Tempo rausnehmen eine wichtige Rolle spielen kann, wenn zum Beispiel grundsätzlich Tempo 30 gilt in Städten. Roland Stimpel als Vertreter der Fußverkehrslobby, das dürfte eigentlich auch in Ihrem Sinne sein. Also sowohl weniger Tempo bei den Autos als auch dann weniger Tempos bei Rädern, wo sich Fußgänger und Radfahrer in die Quere kommen könnten.
Da sind wir unbedingt dafür. Wir müssen ja alle 100 bis 200 Meter über eine Fahrbahn gehen, wenn eine Straße einmündet. Und wenn dort ein Unfall passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man mit Tempo 50 gerammt wird, dass man zu Fuß dabei umkommt, viermal so groß wie bei Tempo 30. Es verstärkt also ungeheuer die Sicherheit der Menschen zu Fuß. Das Gleiche gilt für die Sicherheit der Menschen auf dem Fahrrad. Es gibt ja inzwischen sogenannte S-Pedelecs. Da unterstützt der Elektromotor ein Tempo bis 45. Die sind auch viel zu schnell für die Stadt. Es darf nicht sein. Es braucht für das Fahrrad insgesamt Zuckerbrot und Peitsche. Das Zuckerbrot guter Bedingungen auf der Fahrbahn, dass man dort sein kann, und die Peitsche von deutlich höheren Geldbußen und anderen Sanktionen, wenn man dort fährt, wo man nicht fahren darf und soll.
Aber es gibt ja auch die Stellen, wo man fahren darf, wo aber eben trotzdem gleichzeitig auch Fußgänger unterwegs sind.
Ja, es gibt diese sogenannten gemeinsamen Wege. Gemeinsamkeit ist hier eine ziemliche Übertreibung. Mischwege. Leider machen das manche Städte. Sie halten das für eine bequeme Lösung, zu sagen, da ist die Fahrbahn, die soll frei für Autos sein. Jetzt tun wir mal die Radfahrer auf den Gehweg. Oft passiert das sogar unter dem Bruch von Vorschriften, die sagen, das darf nur sein, dort, wo ziemlich wenig Menschen zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind. Und wir fordern, dass es diese Art von Wegen innerhalb von Städten und Dörfern überhaupt nicht mehr gibt. Sie kann es nur noch neben Landstraßen geben, aber nicht mehr da, wo dauernd Menschen aus den Häusern treten, wo sehr viel los ist und wo es gar nicht möglich ist, sich da richtig aufeinander einzustellen.
Sagt Roland Stimpel von Fuß e.V. Er ist Fußverkehrsaktivist, und das gebe ich gerne nochmal weiter an Frau Gaffron vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik an der TU in Hamburg. Sie haben das Thema Tempo eben angesprochen und ja, insbesondere die Autos in den Blick genommen. Bei Tempo 30 sollte vielleicht Schluss sein, innerorts aus Ihrer Sicht. Aber was ist mit den Fahrrädern, die zum Teil ja auch gar nicht viel langsamer fahren, beziehungsweise auch mit hohem Tempo unterwegs sind, auch da, wo Fußgänger unterwegs sind?
Naja, also ich meine, wenn es Tempo 30 gilt, dann gilt natürlich Tempo 30 für alle, die auf der Straße unterwegs sind und da, wo die Fußgänger unterwegs sind, gemischt mit Radverkehr. Das hat ja auch eben Herr Stimpel gesagt, das ist natürlich die suboptimalste Lösung. Also
und da gegebenenfalls weniger. Mit weniger Tempo, meine ich.
Ja, natürlich. Ja, klar. Also das ist wieder das Thema der Rücksichtnahme. Und im Prinzip hat das Rad als Verkehrsmittel da ja so ein bisschen eine Zwitterrolle. Also es ist auf der einen Seite viel zu schnell, um sicher und komfortabel mit dem Fußverkehr gemischt zu werden. Also hauptsächlich für den Fußverkehr, aber durchaus ja auch für die Radfahrenden. Und auf der anderen Seite zu ungeschützt und das auch oft subjektiv zu ungeschützt, um eben im fließenden Verkehr bei Tempo 50 mit LKW und Bussen und so weiter unterwegs zu sein. Und insofern wieder das Thema Straßenraumumverteilung, also wo kann man den Straßenraum so neu aufteilen, dass man eben, wo es geht, diese Ideallösung hat, die wir ja auch vorhin schon gehört haben aus anderen Ländern, also die baulich abgetrennten Radwege, die dann baulich getrennt sowohl vom Fußverkehr als auch vom fließenden motorisierten Verkehr. Das geht aber nicht überall, und da kommen wir dann eben wieder dahin, welche Verkehre kann man sinnvoll, wie sicher und komfortabel für alle miteinander mischen, und wenn dann die schnelleren mit Rädern, welcher Art auch immer, auf der Fahrbahn gemeinsam unterwegs sind, dann ist Tempo 30 an vielen Stellen natürlich einfach eine gute Lösung, weil es erstens schnell umzusetzen ist, relativ kostengünstig ist und weil es den Straßenraum auch effizienter nutzen lässt. Also man braucht weniger Sicherheitsabstand etc. etc. Man kann vielleicht auch noch ein bisschen Platz für andere Nutzungen gewinnen, was wir ja in den Städten auch gerne alle hätten, also mehr Grünflächen und so weiter für mehr Lebensqualität. Und es wird leiser, ja. Entschuldigung.
Ich wollte nochmal zusammenfassen, wie kommt man möglichst gut miteinander aus im öffentlichen Raum? Und Herr Stimpel hat eben schon das Thema Radwege angesprochen. Und genau das beschäftigt auch Herrn Thiel, der uns angerufen hat. Guten Morgen, Herr Thiel.
Guten Morgen.
Burkhard Thiel aus Köthen. Wie ist Ihr Blick auf dieses Thema?
In Köthen gibt es auch sehr viele Radwege, die auf dem Fußweg sich befinden. Und die haben mehrere Nachteile, zumal die Fußwege ja nicht sehr breit sind. Also ich habe oft die Verhältnisse ein Meter breiter Fußweg, daneben ein 70 Zentimeter breiter Radweg, farblich gekennzeichnet durch das Pflaster und auch ausgeschildert als Radweg. Und diese Radwege machen oft Kurven um Lichtmasten oder um Verkehrsschilder rum, enge Kurven, die man gar nicht fahren kann. Und außerdem immer diese Bordsteinabsenkungen dazwischen. Also das sind alles, in meinen Augen, sind das politische Scheinlösungen, um einen Radweg auszuweisen, der eigentlich keiner ist. Mhm. Und ich bin schwer verunfallt auf so einem Radweg in Köthen-Kastanienstraße. Da wollten dann zwei Fußgänger plötzlich über die Straße gehen, fassten sich an die Hand und zogen mir direkt ins Rad rein. Ich konnte gar nichts mehr machen, gar nicht mehr bremsen und hatte dann vier gebrochene Rippen. Die Fußgänger wurden zwar von dem Polizeiprotokoll als schuldig anerkannt, aber davon habe ich auch nichts.
Und aus Ihrer Sicht tatsächlich einfach diesen Gegebenheiten geschuldet, dass man da sehr eng auf engem Raum nebeneinander oder vielleicht dann auch voreinander herläuft?
Ja, und mir geht es ja selbst so, dass ich nicht immer auf die Farbmarkierung unten achte, dass ich auf einmal auf dem Radweg, wenn ich als Fußgänger unterwegs bin, auf einmal auf dem Radweg mich befinde. Das ist aber ganz normal auf engen Wegen. Wenn der Weg nur ein bis zwei Meter breit ist und Fußgänger sind unterwegs und wollen dann praktisch über die Straße gehen oder die Richtung ändern, das ist doch ganz natürliches Verhalten. Deswegen, in meinen Augen, gehören Radwege auf die Straße und nicht auf den Fußweg.
Und das hätte aus Ihrer Sicht dann auch tatsächlich den Unfall, den Sie da erleben mussten, dann vermieden?
Ja, genau. Zumal das an dieser Stelle, wo ich verunfallt bin, sehr schmal war.
Herr Thiel, vielen Dank für Ihren Anruf und dass Sie uns das geschildert haben. Und bei mir im Studio ist Christoph Schmidt vom Bundesvorstand des ADFC. Sie haben eben, als Herr Thiel da diese Situation geschildert hat, wie das aussieht in Köthen, da haben Sie ein bisschen das Gesicht verzogen.
Ja, also ich meine, die Breiten, die er da gesagt hat, sind natürlich völlig inakzeptabel. Das ist ja schon unter den Maßen, die überhaupt der Gehweg haben sollte dort, wenn man alles zusammenrechnen würde dort. Das geht natürlich nicht. Das ist konfliktträchtig und ist auch unangenehm zu fahren, unangenehm zu laufen. Jetzt mal unabhängig von dem Thema, ob Unfälle passieren oder nicht. Das darf so nicht sein, da müssen wir mehr Platz schaffen. Es ist durchaus möglich, auch Radverkehr auf dem Hochbord zu führen, wenn er denn halt sauber abgetrennt ist vom Gehweg.
Also auch baulich abgetrennt?
Das baulich oder halt sehr gut farblich markiert. Das geht beides durchaus, wenn wir halt sehr, sehr breite Wege haben. Aber nicht auf 1,70 Meter, da kann ich nicht beide fahren lassen, vor allen Dingen nicht in getrennter Formation. Das geht nicht.
Wie ist das? Das würde ich gerne Frau Gaffron vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik einmal fragen. Wie ist das, wenn, wie Herr Thiel eben geschildert hat, da zum Beispiel dann plötzlich irgendwelche, ja, ich sag's mal, Barrieren, Sperren mitten auf dem Weg sind, Laternen oder sowas, was man dann auch noch umkurven muss? Gibt es dafür Regelungen?
Naja, das entspricht natürlich nicht den Vorgaben für diese Infrastrukturen. Und ich meine, man kann sich ja vorstellen, was passieren würde, wenn sowas auf einer Fahrbahn stünde. Und insofern, ja, es gibt...
Ist es so, dass auf solche Wege da oder auf solchen Wegen, auf Radwegen, auf Fußwegen da einfach dann weniger sensibel drauf geschaut wird, was im Weg steht, als bei Straßen?
Ja, klar. Also diese Erfahrung macht man ja immer wieder. Ich meine, mittlerweile verbessert sich das. Also da, wo jetzt neue Infrastruktur angelegt wird, da ist es zumindest meistens so, dass man solche merkwürdigen Haken, die man da schlagen muss oder auf plötzliche Barrieren nicht mehr findet. Aber ich glaube mal, also viele Leute kennen das auch zuhauf von Fotos, also eben diese Radwege, die im rechten Winkel abknicken oder plötzlich irgendwo enden oder wo dann eben zum Beispiel ein Baum oder ein Schild oder eine Laterne im Weg steht. Und ich meine, es gibt ja auch Richtlinien für die Anlage von solchen Infrastrukturen von der Forschungsgemeinschaft für Straßenverkehrswesen, die natürlich auch Barrierefreiheit und Sichtbeziehungen und so weiter vorschreiben bzw. empfehlen und an die man sich halten sollte. Also insofern, ja, das sind so Situationen, die müssten schnellstmöglich geändert werden und das sind ja auch die entsprechenden Forderungen auch an die Reform der entsprechenden Regelwerke, wo es eben noch nicht eindeutig festgelegt ist und wo dann auch die Breiten angepasst werden sollten an die heutigen Nutzungsverhältnisse und die Nachfrage, die wir gut finden. Das wollen wir ja, dass mehr Menschen mit dem Rad und zu Fuß unterwegs sind.
Feline Gaffron von der Technischen Universität in Hamburg und ich nehme an, Zustimmung in der Runde, auch wenn ich Herrn Stimpel anspreche.
Selbstverständlich. Es ist ja das, was Herr Thiel aus Köthen geschildert hat, geradezu absurd. Diese Richtlinien, die Frau Gaffron genannt hat, die sagen, dass ein Gehweg normalerweise in der Stadt schon 2,50 Meter breit sein muss, damit zwei Menschen, sagen wir mit Kinderwagen, die einen mit Einkaufstasche, der andere gut aneinander vorbeikommen. Fahrradwege gehören vom Gehweg auf welche Weise auch immer physisch getrennt. Wenn sie auf der gleichen Höhe sind, brauchen sie buchstäblich eine klare Kante. Besser sind sie aber noch auf der Fahrbahn, denn sonst ist die Versuchung zu groß, dass wenn zum Beispiel ein Radfahrer die andere Radfahrerin überholen möchte, dass er das mal eben auf dem Gehweg tut. Und es muss auch so sein, dass beispielsweise an Haltestellen jetzt nicht plötzlich der Fahrradweg hinter dem Haltestellenhäuschen dicht vor den Haustüren vorbeigeführt wird. Damit ist ja gar nichts gewonnen. Gerade an Haltestellen laufen die meisten Menschen, dann wird es da noch enger. Also das Fahrrad ist ein Fahrzeug und Fahrzeuge gehören auf die Fahrbahn.
Sagt der Fußverkehrsaktivist Roland Stimpel. Und ich danke noch einmal ganz herzlich Burkhard Thiel, der uns aus Köthen angerufen hat. Ihnen vielen Dank. Und ich gebe weiter an Anne Rumpf, die uns aus Frankfurt angerufen hat und, wie ich hier lese, die selbst Lastenradfahrerin ist. Guten Morgen, Frau Rumpf.
Guten Morgen. Ja, ich bin eine von den Schlimmen. Ich habe nicht nur ein Lastenrad, sondern es sitzen auch gleich zwei Hunde drin. Das macht die Sache dann noch schlimmer, weil sie haben natürlich vergessen.
Sie sagen eine von den Schlimmen. Kriegen Sie das dann zu hören?
Ich habe die O-Töne zu Beginn der Sendung gehört und dachte, ja, also die Lastenrad-Leute sind die es dann oft am härtesten trifft, weil wir sind natürlich auch am breitesten und wir müssen am meisten navigieren. Und haben natürlich auch die größte Mühe damit, dann wirklich unsere großen, langen und breiten Gefährte entsprechend rücksichtsvoll zu bewegen.
Mhm. Stellen Sie denn im öffentlichen Raum dann mehr ein Miteinander oder ein Gegeneinander fest?
Ich stelle sehr viel Gegeneinander fest. Und ich war jetzt eine Woche in Holland und habe festgestellt, dass es ziemlich einfach ist, Radwege mit einem Mittelstreifen zu machen, auf dem sich wahnsinnig viele Leute aufhalten, viel, viel mehr als hier in Deutschland. Und was mich noch mehr beeindruckt hat, also das wäre sozusagen mein politischer oder verkehrspolitischer Teil einer möglichen Lösung, dass man sich vielleicht einfach mal umguckt in Ländern, wo das mit dem Radverkehr gut läuft. Wie machen die das denn? Mhm. Wir brauchen nicht, also ich höre ganz viele Verordnungen, das stimmt, das muss ja auch sein, irgendwie muss ja auch alles geregelt werden, auch der Straßenbau. Aber sich einfach Vorbilder zu nehmen, da wo es wirklich gut klappt, das fände ich, würde uns allen ganz gut zu Gesicht stehen. Und die zweite Sache, die mir auffällt, das ist auch das Thema Ihrer Sendung, Miteinander oder Gegeneinander, das ist eine mentale oder eine emotionale Verfasstheit. Aus den O-Tönen habe ich immer vernommen, die anderen sind die Rücksichtslosen und mir ist dieses und jenes passiert. Und ich glaube, es würde uns, das ist in Holland übrigens auch anders, in Holland sind einfach relativ viele Leute mit großer Souveränität und Ruhe unterwegs. Und wenn was Unvorhergesehenes passiert, dann richtet man sich mit der Situation so ein, dass die gut ausgeht. Hm. Und in Deutschland, hier, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es wirklich so national festgemacht werden kann, aber ich stelle fest, wir fangen relativ schnell mit der Schnappatmung an und suchen dann den Schuldigen, statt zu sagen, ich habe eine Bremse am Rad, ich habe ein Gehirn, ich habe Augen, ich kann nicht alle Situationen kontrollieren, ich werde manchmal erschreckt, ich erschrecke auch manchmal Leute versehentlich, weil ich weiß nicht, ob sie meine Klingel gehört haben und damit muss ich einfach leben. Und ich glaube, wenn ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen weniger Rechthaberei, gerade in diesem engen Bereich, wo wir uns alle gemeinsam bewegen, die würde uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen.
Die Schnappatmung, Frau Rumpf, die Sie ansprechen, die beschäftigt offenbar auch Herrn Koplin, der uns geschrieben hat, eine Mail geschrieben hat. Er schreibt uns, die Lösung liegt in Kommunikation, Nachdenken und in respektvoller Rücksichtnahme. Letztere schwindet allgemein in der Gesellschaft zusehends. Leider, so schreibt er uns. Also das heißt, im Grunde ein bisschen, ich sag mal, emotional und verbal abrüsten und manche, ja, in Anführungsstrichen Verfehlung auch hinnehmen.
Ja, ja. Und ich sag's mal ganz, ganz plakativ, bevor wir uns ständig jeden Sommer über irgendwelche pöbelnden Jugendliche in Freibädern aufregen, sollten wir mal überlegen, welche pöbelnden Mit-40er und 50er mit akademischem Hintergrund auf den Radwegen teilweise unterwegs sind. Da schenken die sich überhaupt nichts. Also es geht einfach was in unseren Köpfen passiert und um so eine Gemeinschaftlichkeit, die wir zunehmend mehr verlieren.
Ein Plädoyer.
Super wichtig, dass wir das ändern.
ein Plädoyer für ein möglichst friedvolles Miteinander von Anne Rumpf, die uns aus Frankfurt am Main angerufen hat. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und eine weitere Hörermeinung würde ich gerne noch zu Wort kommen lassen von Peter Stoppock. Er schreibt uns und ist nochmal beschäftigt mit dem Thema Geschwindigkeit. Bei den Verkehrsflächen von Fußgängern und Radfahrern, die von Fußgängern und Radfahrern gleichzeitig genutzt werden dürfen, müsste strikte Schrittgeschwindigkeit für die Radfahrer nicht nur gelten, sondern auch mittels regelmäßiger Kontrollen durchgesetzt werden. Da sind wir nochmal bei dieser Rücksichtnahme, die dann natürlich auch beim Tempo schon beginnt. Feline Gaffron von der Technischen Universität in Hamburg. Wir haben jetzt eben das von Frau Rumpf gehört, dass sie zum Beispiel die Niederlande als Beispiel sieht. Herr Schmidt hat das auch schon angesprochen eben hier im Studio vom ADFC. Was könnten wir lernen zum Beispiel aus den Niederlanden?
Früher anzufangen.
Ihr Lachen ja verrät mir, dass da offenbar viel zu lernen ist.
Naja, also ich meine, zum Teil ist es ja tatsächlich eine Frage des Timings. Also die Niederlande unterstützen halt schon wesentlich länger sehr stark den Radverkehr und damit hat sich dann natürlich auch eine völlig andere Kultur da entwickelt. Also sowohl in der Verkehrsplanung, also in dem, was an Angebot zur Verfügung gestellt wird, also auch dessen oder so, wie es genutzt wird. Und das sind beides die Aspekte, die ja im Prinzip auch Frau Rumpf und andere eben schon angesprochen haben. Wir brauchen beide Ebenen. Also wir brauchen auf der einen Seite die Angebotsverbesserung für beide, also sowohl für den Radverkehr als auch für den Fußverkehr. Und wir brauchen eben das bessere Miteinander, das dann im Kopf anfängt und natürlich auch im Diskurs, also da, wie wir drüber reden. Ich meine, wir haben jetzt dankenswerterweise schon einige positive Beispiele gehört und Menschen, die eben für Deeskalation plädieren und nicht nur diejenigen, die sagen, es war alles ganz furchtbar und die anderen haben und mir ist das und das passiert. Aber das gibt es natürlich auch und wenn man dann im Endeffekt also versucht im Kopf und auch in der Planung, also auf der einen Seite Barrierefreiheit und eine möglichst gute Trennung und ein gutes Miteinander als Prinzip zu setzen, so eine Art Vision Zero im Kopf, also möglichst wenig Konflikt, keine Unfälle. Und wenn man sich vorstellt, wie sollte eine Stadt aussehen, damit sie für Kinder und Ältere besonders angenehm und sicher zu navigieren ist, dann würde man ja im Endeffekt ein Zielbild entwickeln können, was für alle günstig ist.
Ein Zielbild, was vielleicht auch dann die Flächengerechtigkeit noch ein bisschen mehr in den Blick nimmt. Daran knüpfen wir gleich nochmal an. Noch einmal an Herrn Stimpel die Frage vom Verband Fuß e.V. Das heißt, ein bisschen mehr Nachsicht, ist das aus Ihrer Sicht auch die richtige Lösung?
Ja, Rücksicht, das Wort ist ja schon oft angesprochen worden. Rücksicht kann man ja ganz verschieden verstehen. Es gibt einen Satz zur Reichsstraßenverkehrsordnung von 1937 und der hieß im Ton der damaligen Zeit, der Langsame hat auf den Schnelleren Rücksicht zu nehmen. Das heißt, Menschen zu Fuß und auf dem Fahrrad, verdrückt euch an die Seite, der schnellere Verkehr ist wichtig.
Eine Regel, die im Dritten Reich entstanden ist, also die im Kern bis heute gilt, oder?
Das ist leider so, dass wir sind zum Glück längst nicht mehr im Dritten Reich, aber im Straßenverkehr glauben viele immer noch, dieses Prinzip gelte. Es muss genau umgekehrt sein. Es müssen die jeweils Schnelleren, die mit den härteren und stärkeren und auch gefährlicheren Verkehrsmitteln auf die langsameren mehr Rücksicht nehmen als umgekehrt. Menschen im Auto müssen das gegenüber Menschen auf dem Fahrrad. Und wer auf dem Fahrrad unterwegs ist, muss sich klar sein. Und Frau Rumpf zum Beispiel ist sich ja klar, ich fand das ganz wunderbar, was sie sagte, dass zu Fuß ja auch viele unterwegs sind, Kinder, alte Menschen, Menschen mit einer Behinderung, die Klingeln nicht hören, die nicht richtig sehen, die nicht richtig reagieren können, die also einfach einen Schon- und Schutzraum brauchen und von denen man das, was schneller Verkehr erfordert, mal eben reagieren, mal eben beiseite hüpfen und wahrnehmen, gar nicht erwarten kann.
Was Sie da sagen, Herr Stimpel, ist ein gutes Stichwort. An der Stelle würde ich nämlich gerne Hans-Peter Sperber mit in die Runde holen. Herr Sperber, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Brinkmann.
Erzählen Sie uns, wie Sie im Verkehrsraum unterwegs sind.
Na, ich bin blind im Verkehrsraum unterwegs mit meinem Stock und ich muss feststellen, immer wieder die Fahrradfahrer, die fahren hier auf dem Bürgersteig, wo sie es eigentlich gar nicht dürfen, weil der Bürgersteig ist hier bei mir, wo ich wohne, gerade mal 2,10 Meter oder 2,20 Meter breit und die sind teilweise ziemlich rücksichtslos, ziemlich schnell und dann wird geklingelt wie verrückt oder und dann wird gesagt, weg da und so, also ich nehme die Fahrradfahrer als rücksichtslos und rabiat wahr und auf keinen Fall rücksichtsvoll.
Führt dann
das
auch
habe
bei
ich
Ihnen?
Auch von anderen Leuten schon gehört, ja, hier in Berlin, dass die Berliner Radfahrer besonders fürchterlich sind.
Führt das bei Ihnen dann auch manchmal zu gefährlichen Situationen?
Gott sei Dank in Sachen Fahrrad noch nicht, aber mit E-Scooter habe ich da schon gefährliche Situationen erlebt, wo mich so ein E-Scooter gerempelt hat und ich fast umgeflogen wäre. Die sind ja hier bei mir im Nordneukölln auch sehr verbreitet, leider.
Und auf dieses Thema, das ist nochmal ein Randaspekt ein bisschen, aber auf dieses Thema hat uns auch Herr Betzwieser hingewiesen, der uns schreibt, bitte vergessen Sie in der Diskussion nicht die neueste Plage im Straßenverkehr, Elektroroller. Insofern natürlich auch ein bisschen schneller noch unterwegs manchmal oder in der Regel sogar etwas schneller unterwegs als Radfahrer, oder Herr Sperber?
Ja. Würde ich auf jeden Fall sagen, so aus meiner blinden Wahrnehmung sind die schneller und rücksichtsloser unterwegs. Weil ich glaube, die meisten E-Scooter-Fahrer, vor allem hier, das sind ja diese Leihscooter und die Fahrradfahrer, das sind ja, würde ich so sagen, die Leute, die selbst das Fahrrad besitzen. Die sind da vielleicht noch ein kleines bisschen rücksichtsvoller unterwegs oder nicht ganz so rabiat wie die E-Scooter-Fahrer.
Herr Sperber, eben haben wir von Roland Stimpel vom Fuß e.V., vom Verband, Fachverband Fußverkehr in Deutschland gehört, dass er insbesondere auch, ja, Kinder, ältere Menschen, auch Menschen mit Behinderung in den Blick nimmt und sagt, für diese Menschen gerade muss es einen Schutzraum geben. Einen Raum, in den nicht andere eindringen, wenn die als Fußgänger unterwegs sind. Da würden Sie sicherlich recht, Herrn Stimpel recht geben. Ich frage mich, wie sollte dieser Schutzraum vielleicht auch noch besser aus Ihrer Sicht werden?
Auf jeden Fall grundsätzlich Fahrradfahrer, E-Scooterfahrer, E-Bikefahrer runter vom Bürgersteig auf die Straße, da müsste halt extra dann Fahrradweg gekennzeichnet werden, aber wirklich so gekennzeichnet, dass man das auch gut sieht für die Sehenden und der Bürgersteig für die Fußgänger. Das ist eigentlich ganz einfach und soweit ich weiß, steht das ja auch in der StVO drin, dass sie da nicht fahren dürfen, außer irgendwelche Kinder bis 12 mit Begleitung. Das ist ja auch in Ordnung, aber sonst hat der Fahrradfahrer nichts auf dem Bürgersteig verloren.
Hans-Peter Sperber aus Berlin. Herr Sperberger, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und dass Sie uns auch einen Blick gegeben haben in diese sehr spezielle Situation für Sie, die Sie als blinder Mensch unterwegs sind im Straßenraum und insofern vielleicht auch tatsächlich nochmal eine besondere Sichtweise auch oder einen besonderen Eindruck haben, wie Sie unterwegs sein müssen. Frau Gaffron von der Technischen Universität in Hamburg, ist das also der Punkt, dass man hier ja vielleicht auch Menschen mit Behinderungen oder Herr Stimpel hat eben auch schon ältere, junge Leute angesprochen, Kinder, dass man die da lange Zeit jedenfalls ein bisschen außen vor gelassen hat in der Planung?
Also zumindest nicht priorisiert. Ich meine, das ist ja, wie gesagt, das Stichwort Barrierefreiheit. Wenn man sich im öffentlichen Raum umguckt, dann stößt man, glaube ich, sehr schnell, selbst wenn man nicht davon abhängig ist, auf Barrieren, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Also insofern ist das ein wichtiges Thema, dass wir ja das Angebot eben an das anpassen, was wir eigentlich als ideal propagieren. Also sagen, die Leute sollen sicher und komfortabel zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sein können.
Das Angebot anpassen, das ist das Stichwort für die nächste halbe Stunde. Gleich nach 11 Uhr sprechen wir weiter über dieses Thema hier im Deutschlandfunk, gleich nach den Nachrichten. Und Sie können sich beteiligen, wenn Sie möchten, 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer.
Deutschlandfunk Agenda.
Am Mikrofon ist weiterhin Sören Brinkmann und wir diskutieren über die Frage, ob es mehr gegeneinander oder mehr miteinander ist, wenn Radfahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum sich begegnen oder gemeinsam unterwegs sind. Und ein paar weitere Mails haben uns erreicht. Da möchte ich unter anderem Herrn Tillmann zitieren. Er schreibt uns, ich bin selten morgens im Berufsverkehr unterwegs, aber als ich neulich einmal auf einer stark frequentierten Kreuzung als Fahrradfahrer anhalten musste, sind von 15 Radfahrerinnen inklusive mir 13 über Rot gefahren. Das heißt, nur ein Radfahrer außer mir hielt vorschriftsmäßig an. Das betrifft nochmal ein bisschen das Thema, wie sehr oder wie genau halten sich Fahrradfahrerinnen, Fahrradfahrer an Verkehrsregeln oder wo nimmt man sich vielleicht auch ein besonderes Recht heraus? Und außerdem, und das geht in die ähnliche Richtung, hat uns Herr Daub geschrieben, er schreibt uns, leider werden die Radfahrer weder ausreichend kontrolliert noch die Räder ausreichend gekennzeichnet. Kennzeichnungspflicht ist ja so ein Thema. Herr Stimpel, Sie aus Fußgängerperspektive, ist das etwas, um möglicherweise dann auch Leuten schneller eine Strafe ausstellen zu können, wenn sie dann sich dann nicht an Verkehrsregeln halten, dass man eben Fahrräder grundsätzlich kennzeichnen muss?
Also ich verstehe sehr gut die Leute zu Fuß, die hilflos und oft wütend sind, wenn da jemand gar zu dicht an ihnen vorbeigefahren ist oder sie sogar angerempelt hat und die dann sagen, Mensch, hätte ich jetzt ein Kennzeichen, dann könnte ich den anzeigen. In der Praxis geht das leider nicht so gut. Die E-Scooter haben ja Kennzeichen, die sind zu klein und die, die da gefahren sind, sind dann leider oft schon weit weg. Zudem hat man die Person oft gar nicht erkannt und selbst wenn man das Fahrrad hat, hat man damit den, der gefahren ist, noch lange nicht. Ich meine, etwas anderes ist hilfreich. Und weil wir vorhin von Beispielen sprachen, lassen Sie uns nach Paris schauen. In Paris wird einiges für den Radverkehr getan. Da sind Fahrspuren dafür freigegeben worden, die vorher für Autos waren oder ein schöner Weg an der Seine. Aber es gibt auch in Frankreich eine Geldbuße für den Missbrauch von Gehwegen. Falschparken mit dem Auto, Falschfahren mit dem E-Scooter und mit dem Fahrrad, die reicht bis 135 Euro. Mhm. Sowas spricht sich herum, das schreckt ab.
Das macht man auch nur einmal.
Ja, das macht man nur einmal und schreibt es auf Twitter und erzählt es in seiner Kneipe. Das führt auch dazu, dass auf den Boulevards in Paris ziemlich entspannt flaniert werden kann.
Wenn wir noch einmal ein bisschen den Blick darauf werfen, mit welcher, in Anführungsstrichen, Identität man unterwegs ist im Verkehrsraum. Also ist man eher der Fußgänger, natürlich dadurch naturgemäß deutlich langsamer, ist man auf dem Fahrrad unterwegs, versucht vielleicht auch noch schnell die grüne Ampel zu erwischen. Oder auch gerade beim Thema Abkürzungen ist es ja interessant, dass gerade Fußgänger und Fahrradfahrer sich da eigentlich dann doch recht ähnlich sind. Ich sage mal, in Anführungsstrichen, abkürzungsaffin ja auch sind, Frau Gaffron von der Technischen Universität in Hamburg. Sie sind dort am Institut für Verkehrsplanung tätig. Das heißt, gerade Fußgänger und Radfahrer suchen sich dann auch schnell mal eine Abkürzung oder einen Raum, wenn anderer Raum belegt ist oder wenn die Straße blockiert ist. Das, was Autofahrer natürlich nicht können.
Also Autofahrer können es nur bedingt. Ich meine, wir kennen ja das Thema der Ausweichsverkehre, dass ja, die Leute dann durch Wohngebiete fahren. Aber ja, klar, natürlich haben Sie recht. Also je weniger Masse man bewegen muss und Volumen, desto einfacher ist es mal irgendwo durchzuwitschen.
Und oft ist es ja schon an einer Kreuzung, dass, wenn man eigentlich rot hat, man trotzdem rechts abbiegt beispielsweise, auch wo das dann nicht erlaubt ist, weil man denkt, da fahre ich jetzt gerade über den Bürgersteig, kürze die Ecke jetzt ab.
Ja, natürlich, das kommt vor. Also ich meine, es gibt da zum Teil auch die Rechtsabbiegepfeile, die an manchen Stellen durchaus auch umstritten sind, die sowas ja eigentlich auch ermöglichen sollen. Aber im Prinzip kommt das nochmal auf dieses größere Thema zu sprechen, was wir gerade vor den Nachrichten schon hatten. Also die Frage, wie ist denn das eigentlich das Angebot ausgerichtet auf die Leute, die es nutzen sollen? Und wir sollten es den Menschen ja so einfach wie möglich machen, das Richtige zu tun und gesund unterwegs zu sein. Denn ich finde, Gesundheit ist bei diesem Thema ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Nicht nur keine Unfälle, sondern möglichst viel Bewegung für möglichst viele Menschen möglich und attraktiv und sicher machen, weil das ja auch ein ganz großes Problem ist. Also Bewegungsmangel ist der fünftwichtigste Faktor für frühzeitige Tode in Deutschland. Mhm. Und da reichen schon 10 Minuten am Tag, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Also diese 10.000 Schritte, die man so oft hört, das muss gar nicht unbedingt sein. Aber dafür muss es dann eben auch angenehm sein und insofern und sicher. Und ich denke, das ist der wichtige Faktor. Also vom Ziel aus rückwärts denken an vielen Stellen, das würde, glaube ich, schon sehr helfen.
Und weitere Eindrücke möchten wir noch bekommen von Thomas Schüppel, der uns aus Kiel angerufen hat. Herr Schüppel,
ja, guten Tag. Radfahrer seit ewigen Zeiten nicht, aber wirklich seit vielen Jahren kein Auto, nur Rad und ÖPNV. Es bleibt nur, den Verkehrsraum, der zur Verfügung steht, anders aufzuteilen. Auf den Fußwegen, um das gleich auch zu sagen, nimmt die Konkurrenz zu, die Rollatoren, Rollstuhlfahrer und sonst was durch die Alterung der Gesellschaft. Es bleibt also nur von 4-spurigen Autostraßen eine Spur den Radfahrern und Radfahrerinnen und vielleicht auch den E-Scootern und so zu überlassen. Es geht nicht anders und viele Autofahrer sind nur bis 5 Kilometer mit dem Auto unterwegs, ganz viele. Die sollen bitte schön auf die Fahrräder umsteigen. Ich sag das mal so etwas böse. Früher waren die Fußwege sehr breit und es gab nur je eine Spur für die Autofahrer. Das muss sich ändern, das geht nicht. Auch aus ökologischen Gründen nebenbei.
Heißt dann konkret aber auch eben, den Raum, den man gewinnt, muss man anderen wegnehmen. Das heißt zum Beispiel Autos.
Genau. Und in Hamburg erlebe ich ja, bin ich manchmal ganz schöne Lösungen schon. Es geht nicht anders. zwei Spuren für die Autofahrer und zwei weitere Spuren für Radfahrer und die anderen, die diesen Weg auch benutzen wollen. Es geht nicht anders. Wie soll es sonst gehen?
Vielen Dank, Herr Schöppel. Mit diesem klaren Plädoyer für eine andere Aufteilung des Verkehrsraums. Frau Gaffron hat eben schon von dieser neuen Aufteilung gesprochen. Und ist es denn so einfach? Das frage ich jetzt nochmal Christoph Schmidt vom Bundesvorstand des ADFC. Ist es denn so einfach? Dieses Rezept klingt jedenfalls einfach. Auto weg und dann sind die Probleme gelöst, weil man einfach ausreichend Platz hat, damit sich Fahrräder und Fußgänger aus dem Weg gehen können?
Es hilft auf jeden Fall sehr. Wir haben das ja an vielen Stellen auch schon gemacht, in vielen Städten. Also gerade die großen Städte sind ja auf dem Weg der Verkehrswende, die anderen eher nicht ganz so. Wenn wir uns beispielsweise mal die Kölner Ringe anschauen, ein Boulevard, der sehr bekannt ist, auch Hörer außerhalb Kölns werden den vielleicht kennen, 7,5 Kilometer lang, da haben wir den Radverkehr vom Hochbord runtergeholt, da war ein 90 Zentimeter breiter Radweg. Jetzt haben die RadfahrerInnen in der Regel eine 2,5-3 Meter breiten Fahrstreifen, ehemalige Autofahrstreifen gewesen. Und das Hochbord gilt allein dem Fußverkehr. Das heißt, wir müssen viel mehr von außen nach innen denken. Das heißt, dem Fuß- und Radverkehr zunächst mal den Platz geben, den sie brauchen, und dann den übrig gebliebenen Platz im Autoverkehr zuordnen. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es ja oft nicht nur 4 Fahrstreifen sind, sondern auch 2 Parkstreifen. Das heißt, eigentlich haben wir eine Breite von 6 Fahrstreifen, die wir dem Autoverkehr häufig geben. Und da kann sich dann gerne der Autoverkehr aussuchen, ob er jetzt noch unbedingt parken möchte dort oder ob er 2 Fahrstreifen braucht. Aber 2 Fahrstreifen plus parken, das sollte eigentlich der Vergangenheit angehören bei den meisten Straßen. Und es ist möglich, man muss es eben halt nur wollen, man muss es durchziehen. Und ich glaube, dass sich dann auch viele Konflikte entschärfen. Und auch das Thema Unfälle geht dann zurück. Wir haben bei uns in Köln im Projekt gesehen, dass die schweren Unfälle mit um 60% zurückgegangen sind dadurch.
Heißt dann natürlich auch, dass tatsächlich Alternativen geschaffen werden müssen im öffentlichen Personennahverkehr, zum Beispiel auch eben mit besserer Radinfrastruktur für die Menschen, die dann vom Auto umsteigen sollen. Das heißt, es
jetzt unabhängig mal vom Thema Fuß und Rad brauchen wir natürlich auch einen Ausbau des ÖPNV. Ist jetzt nicht Thema der Sendung, aber natürlich brauchen wir auch einen massiven Ausbau des ÖPNV in vielen Städten. Das, was eben der Hörer gesagt hat, dass die Wege, die typischen Wege, nur bis zu 5 Kilometer sind. Das war, glaube ich, nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, 5 Kilometer kann ich fast laufen, je nachdem, welche Wege ich mache. Aber vor allen Dingen halt sind 5 Kilometer für eigentlich jeden, der mobil ist, noch der gesund ist, mit dem Rad machbar. Und wer es eben nicht möchte, der muss eben entsprechende Bus- oder Bahnangebote haben.
Ich vermute mal, dass bei dem Thema hier eine relative Einigkeit in der Runde herrscht. Trotzdem muss man festhalten, es gibt sicherlich auch viele, die sagen, Autos brauchen wir auch in den Innenstädten. Es gibt immer wieder von Einzelhandelsverbänden genau dieses Argument
zu hören. Es gibt niemanden, der Autos verbieten möchte. Es ist ja durchaus okay, wenn man im Auto fast überall hinfahren kann und auch die Ziele erreicht. Aber wenn ich mir da die internationalen Beispiele anschaue, dann muss ich dem Auto eben nicht über den direkten Weg ermöglichen.
Aber Herr Stimpel, als Fußverkehrsaktivist, Sie würden das so unterschreiben, vermutlich.
Ja, ich bin ja nicht nur Fußverkehrsaktivist, ich bin ja einer der größten Autobesitzer Berlins. Ich habe kein eigenes privates, aber ich habe die Apps von 3 Carsharing-Firmen. Mir stehen in dieser Stadt, ich weiß gar nicht, wie viele 1000 Autos zur Verfügung. Alle paar Wochen brauche ich mal eins. Es ist ganz praktisch, wenn man nachts nach Hause will und keinen Alkohol getrunken hat oder doch mal eine sehr große Einkaufsportion hat oder so. Ist eine wunderbare Ergänzung zur Mobilität. Und ich teile mir ja diese paar tausend Autos mit zigtausend anderen Menschen, sodass rechnerisch jeweils nicht mehr 2 Leute ein Auto haben, sondern vielleicht 20 oder 50. Das entlastet unglaublich den Druck von den Parkplätzen. Wenn man dieses Prinzip stärker verschärfen würde, dann kann jeder, übrigens für viel weniger Geld, als wenn man sich das Auto selber hält, immer dann, wenn man es braucht, sich ein Auto nehmen. Und ansonsten stört es eben nicht weiter, sondern wird von jemand anders gefahren.
Roland Stimpel aus dem Vorstand von Fuß e.V. und Frau Gaffron.
Ja, also ich denke, genau die intelligente Nutzung der Mobilitätswerkzeuge, die wir zur Verfügung haben, das ist ganz wichtig. Also auf der einen Seite die Reduktion der Autos, gerade in den Städten. Also das Umweltbundesamt hat mal eine Empfehlung ausgesprochen, wenn man sagt, wir haben im Augenblick ungefähr durchschnittlich 450 Pkw pro 1000 Einwohnende in Städten. Und die haben gesagt, das sollte auf ungefähr ein Drittel, also 150 Pkw reduziert werden. Davon dann die meisten eben, wie Herr Stimpel gerade gesagt hat, als Carsharing und elektrisch, aber eben nicht komplett alles raus. Und das ist wieder das Thema Sprache und Kommunikation, wo man sagt, also gerade wenn wir auch autofrei, ich meine, das ist eigentlich ein interessantes Wort, das auch gut etabliert ist, aber was häufig eben auch zum Kampfbegriff wird, weil die einen oft dann denken, um Gottes Willen, ich weiß nicht, mein Geschäft geht pleite, ich komme nicht mehr zur Ärztin, wie auch immer, und die anderen haben Erwartungen an solche Projekte, die dann möglicherweise nicht erfüllt werden, weil darum geht es ja eigentlich an den meisten Stellen gar nicht. Selbst normale, gängige Fußgängerzonen sind ja nicht komplett autofrei. Also auch da muss man wieder gucken, wie redet man über diese Themen, ohne dass man den einen Ängste vermittelt, die völlig unnötig sind, und auf der anderen Seite vielleicht überzogene Hoffnungen weckt, um dann eben wieder dieses Miteinander zu gestalten und dann auch natürlich auch auf der politischen Ebene die Entscheidungen zu ermöglichen. Denn also planerisch sagen wir alle, klar, es ist sehr einfach, den Straßenraum umzugestalten, aber sobald man dann in die politische Diskussion kommt und versucht, die Politik davon zu überzeugen, solche Entscheidungen zu treffen, wird es ja dann häufig deutlich schwieriger.
Ja, bevor ich den nächsten Hörer zu Wort kommen lasse, möchte ich noch eine E-Mail vorlesen von einer Hörerin, die uns schreibt, der Begriff Fahrrad sollte differenzierter betrachtet werden. E-Bikes zum Beispiel sollten nicht auf Fahrradwegen fahren dürfen, sondern auf der Straße wie Mofas früher. Mit Helm, Tempo 30 gehört auf die Straße. Das wäre eine Verkehrsberuhigung für die Radwege. Eine weitere Position in diesem Thema, das wir heute diskutieren hier in der Agenda. Mehr gegeneinander als miteinander, Radfahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum. Und zu diesem Thema hat uns auch Michael Linnenbach angerufen aus Heidelberg. Guten Morgen, Herr Linnenbach.
Ja, guten Morgen, Herr Brinkmann.
Und wir sind in der Diskussion bisher sehr auf Städte fixiert, weil wir natürlich darüber reden, wo sich auf den großen Straßen, in den großen Städten, auf den Gehwegen möglicherweise auch Fußgänger und Radfahrer in die Quere kommen können. Sie haben aber auch noch ein anderes Konfliktfeld mit im Blick, Herr Linnenbach.
Ja, genau, das sind die Waldwege. Auch der Wald ist teilweise öffentlicher Raum, teilweise natürlich auch in privater Hand. Aber die meisten Waldwege sind öffentlicher Raum und da ist halt das Konfliktfeld sehr, sehr heftig. Gerade in den letzten Jahren hat dort der Fahrradverkehr sehr, sehr stark zugenommen. Auch durch die neuen Konstruktionen wie Mountainbikes, Tourenräder, E-Bikes. Ein Scooter ist mir jetzt noch nicht, im Wald begegnet, aber das kann auch noch kommen. Und wir haben hier in Baden-Württemberg bei uns die Regelung, dass Waldwege unter 2 Meter Breite nicht befahren werden dürfen, vor allen Dingen im Bereich von Waldschutzgebieten oder Naturschutzgebieten oder Landschaftsschutzgebieten. Und wir müssen leider feststellen, dass sich an diese Regelung kaum ein Fahrradfahrer hält. Die Fahrradfahrer sind zu jeder Tages- und Nachtzeit bei uns in den Wäldern unterwegs und sind schon Fahrradfahrer früh morgens um 5 mit einer Stirnlampe begegnet, die dort entsprechend ihre Touren kreisen und auch sogar größere Wildtiere beim Essen oder beim Trinken an der Wasserstelle aufscheuchen.
Das heißt, es stört dann sowohl Sie, der Sie im Wald unterwegs sind, als auch in Ihrer Wahrnehmung dann die Tiere im Wald, die Natur.
Ja, ich bin von Kindesbein an Natur- und Umweltschützer und kümmere mich sehr um die Herpetofauna. Die Herpetofauna ist die Lehre von Kleintieren, also Amphibien, Reptilien vorzugsweise. Und gerade da im Waldbereich werden durch Fahrradfahrer und vor allen Dingen auf schmaleren Waldwegen unendlich viele Feuersalamander, Blindschleichen, Erdkröten, aber auch andere bedrohte Insektenarten, die dort die Wege kreuzen, überfahren. Und ja, leider ist es vor allen Dingen auch hier im Heidelberger Stadtwald so, dass die Bestände aufgrund dieser Einbußen stark zurückgegangen sind.
Herr Linnenbach, Sie rufen uns aus Heidelberg an. Sie haben es angesprochen, Baden-Württemberg, da gibt es spezielle Regeln. Das Bundeswaldgesetz, da plant die Ampelregierung gerade eine Novellierung für das kommende Jahr. Und die Verbände bringen da auch ihre Vorschläge mit ein. Es soll unter anderem zum Beispiel bundesweite Regelungen geben zu den Betretungsregeln. Und der Naturschutzbund Deutschland, habe ich gelesen, will, dass in diesem neuen Bundeswaldgesetz auch erreicht wird, dass Mountainbiker etwa nur auf gekennzeichneten Wegen fahren dürfen. Also eigens für den Radsport ausgewiesene Wege sollte es da geben. Ist das aus Ihrer Sicht die Lösung, Herr Linnenbach?
Ja, das ist schon mal ein vernünftiger Lösungsansatz. Aber ich würde auch weiterhin auf dieser Regelung bestehen, dass Waldwege unter 2 Meter nicht von Fahrradfahrern jeglicher Art durchfahren werden sollten, weil auch die Wanderer da kaum Ausweichmöglichkeiten haben. Und ich selbst bin leicht gehbehindert. Ich habe dann auch Probleme, wenn dann blitzschnell auf einmal ein Fahrradfahrer oder ein Mountainbike hinter mir auftaucht und dann ausweichen muss.
Herr Lindenbach, vielen Dank für Ihren Anruf und dass Sie uns das geschildert haben und auch noch mit auf den Weg gegeben haben, mal außerhalb der Städte ein bisschen genauer hinzuschauen. Ich frage Christoph Schmidt vom ADFC, im Wald, also abseits der Städte, der nächste Konfliktraum?
Erstmal ganz kurz zu der 2-Meter-Regel, die ist mir ein bisschen zu pauschal, zumal wir halt in den Städten sagen, 1 Meter Radweg ist irgendwie, scheint genug, gut genug zu sein und im Wald soll es dann plötzlich 2 Meter sein. Das finde ich ein bisschen schwierig, diese Differenzierung, weil sie eben halt, wenn müsste ich dann sagen, muss in der Stadt auch überall ein Radweg entsprechend breit sein. Was sehr hilft, was ich mir angeschafft habe, wenn ich abseits der Städte fahre, ich habe eine Trailbell, heißt das. Das ist eine kleine Klingel, die hängt am Lenker und die bimmelt so ganz leise vor sich hin, wie so eine Kuhglocke, aber ganz leise. Die wird von Weitem schon gehört und ich bin noch nie entspannter durch den Wald gekommen, weil alle Fußgänger nur am Lächeln sind und sich kaputt lachen eigentlich darüber halt, was da jetzt gerade überhaupt ankommt. Die hören mich von Weitem schon halt, sind ganz entspannt, wenn ich ankomme. Und auch, das hilft sehr.
Auch das kann dann eine Lösung sein. Herr Stimpel, Sie als Fußverkehrsaktivist, sehen Sie es dann? Sie haben eben schon klar gemacht, dass Sie das ein bisschen problematisch sind oder dass Sie es als problematisch empfinden, wenn andere Verkehrsteilnehmer in den begrenzten Raum der Fußgänger eindringen. Sehen Sie das dann auch mit Blick auf den Wald so, wo man ja in der Regel ist, um Erholung zu finden?
Da ist es genau das Gleiche. Und ich bin auch mit diesem Glöckchen, das Herr Schmidt so gut findet, ein bisschen skeptisch. Auch das leise Glöckchen ist ja eine Aufforderung. Achtung, jetzt komme ich, richte dich nach mir, tritt auf die Seite, unterbrich deine Unterhaltung, unterbrich vielleicht auch dein versonnenes Gehen, bei dem du dich gar nicht um andere Leute kümmerst, sondern nur ganz mit dir und der Natur bist.
Sie sagen,
das sollte nicht sein. Der Wald ist ein Raum für Entspannung, für Langsamkeit, für Verträumtheit, für Meditation. Wer schnell unterwegs sein will, soll das an und kann das ja auch anderswo tun.
Okay, das heißt, Sie sind dann auch eher beim Naturschutzbund Deutschland, der sagt, das muss dann auf eigens ausgewiesenen Wegen stattfinden im Wald.
Es ist eigentlich einerseits schade, dass man alle so voneinander trennen muss, aber andererseits ist es leider bei der Unterschiedlichkeit von Bedürfnissen oft unvermeidlich.
Ja, da sind wir nochmal bei den Lösungsfragen, Frau Gaffron. Trennen als Lösung, ist das, was wir als Conclusio am Ende festhalten?
Also da, wo es möglich ist, ja, das denke ich schon. Also das wirklich diese, das hatten wir ja eben schon, die baulich getrennten Radwege. Das ist auch nochmal zurück zu den Niederlanden, die wir vorhin hatten, auch etwas, was man ja in den Niederlanden häufig sieht, dass sie eben wirklich getrennte Radverkehrsinfrastruktur haben. Und das ist das Ideal an vielen Stellen, aber das ist halt nicht überall machbar. Und deswegen kommen wir dann wieder zu der Frage der Umverteilung des vorhandenen Raums und wie wir sie möglicherweise dann auch, wie wir ihn effizienter und intelligenter nutzen können und auch gemeinsam nutzen können. Und da sind dann Regelungen wie zum Beispiel Autoreduktion oder Schrittgeschwindigkeiten, Wohnzonen, verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche oder eben das Thema Tempo 30, auf das ich an der Stelle gerne nochmal zurückkommen würde, was aus vielen Aspekten eigentlich durchaus sinnvoll ist. Und es ist auch wirklich schade, dass wir da auf der Bundesebene so diese kategorische Blockadehaltung haben, weil es den Kommunen viele Spielräume ermöglichen würde, wenn sie es selber entscheiden könnten, an welcher Stelle das sinnvoll ist. Und selbst das können sie ja im Augenblick nicht.
Eine Neuaufteilung des Raums also, in der Regel auch mit weniger Autoverkehr, mit weniger parkenden Autos runter vom Tempo und da, wo es möglich ist, die Verkehre voneinander trennen. Das sind ein paar der Lösungen, die wir hier auch aufgezeigt haben. Und hier haben wir zuletzt Feline Gaffron gehört vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik von der Technischen Universität in Hamburg. Und genau von dort, aus Hamburg, ruft uns auch Herr Treffenfeld an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe so nebenbei das Problem gehört und da fiel mir dann spontan ein, dass wir in Hamburg auf einigen mehrspurigen Straßen wird eine rote Trennung gemacht. Das heißt also fast die gleiche Breite wie eine Fahrspur, getrennt durch einen weißen Streifen. Dieser weiße Streifen ist nicht aufgemalt, sondern es sind richtig weiße Platten, die dann diese als Trennlinie zu einem Fahrradweg konstruiert sind. Und dieser Fahrradweg ist rot geteert. Und eben halt mit dem Radfahrzeichen belegt. Für mich ist es eine tolle Sache, weil ich habe, ich schwitze immer Angst und Wasser, wenn ich rechts abbiegen muss, in der Hoffnung, dass ich nicht gerade einen Fahrradfahrer übersehen habe. Und dieser Streifen ist sozusagen eine Signalwirkung, den Kopf noch weiter umzudrehen als ebenso. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um schwere Fahrradunfälle zu verhindern und gibt, glaube ich, auch den Fahrradfahrern ein großes Mehr an Fahrsicherheit.
Und damit,
das ist das Beste, was im Bereich öffentliche Verkehrsmittel in Hamburg im Moment gemacht wird. Der Rest darüber.
Das klingt gut und versöhnlich im Straßenverkehr. Herr Treffenfeld, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben, um auch diese Lösung am Ende dieser Sendung noch stehen zu haben. Ganz kurz die Frage an Frau Gaffron. Kennen Sie das Beispiel?
Ja, das sind die Velorouten in Hamburg. Da gibt es ein Netz, was jetzt so sukzessive umgesetzt wird. Und das ist quasi die Ideallösung, die vorgesehen ist. Die ist nicht an allen Stellen möglich, aber das wird schon an vielen Stellen genau so gemacht, wie Herr Treffenfeld das eben beschrieben hat. Ja.
Christoph Schmidt vom ADFC. Sie nicken fröhlich.
Also rechtlich ist das halt ein Radfahrstreifen.
Ja.
Also ein Radweg auf der Fahrbahn sozusagen.
Und eine gute Lösung aus Ihrer Sicht.
Wenn eine Trennung da ist, geschützter Radfahrstreifen, ist es dann natürlich eine gute Lösung. Entspricht etwa dem, was an den Kölner Ringen, auch was ich eben gesagt habe, ja.
Mhm. Roland Stimpel, aus Fußverkehrssicht dann insofern auch gut, weil man dafür
Trennung
dann
gut,
genau,
wichtig aber, dass man
Fußgänger.
Ja, wichtig aber auch, dass man gut quer rüberkommt, dass es nicht noch mehr Fahrspuren gibt mit zusätzlichen Problemen, dass es auch nicht neben Ampeln Radwege gibt, wo die Radfahrer sagen, die Ampel gilt für mich nicht, dann will ich dabei grün rüber und plötzlich kommt ein Radfahrer und sagt, ich habe aber hier Vorrang. Wichtig übrigens auch beim Trennen, es stehen ja viel zu viele Zweiräder auf Gehwegen, zum Teil legal, zum Teil nicht. Auch Zweiräder gehören am Fahrbahnrand geparkt. Da können die Parkplätze sogar viel effizienter werden, wenn ich einen Parkplatz, auf dem ein Auto stehe, umwandle in einen Parkplatz für Motorräder, Mopeds und Fahrräder, dann stehen da auf einmal 6 bis 8 Fahrzeuge. Mhm. Und da kann man doch auch allen, die sagen, wir brauchen viele Parkplätze, nur sagen, seid glücklich, so schaffen wir ganz viele neue.
Abschließend in dieser Sendung, Frau Gaffron, würde ich Sie noch einmal gerne ansprechen, weil Sie im Vorgespräch mir einen, wie ich fand, ganz interessanten Gedanken mitgegeben haben, dass Sie nämlich gesagt haben, wir müssen unterschiedliche Optionen für die Zukunft miteinander vergleichen, denn dass alles genau so bleibt, wie es jetzt ist, das ist eigentlich keine Option.
Ja, ganz genau. Und das sind viele Gründe, die wir jetzt auch schon kurz angerissen haben. Wir haben das Thema auch aus den Nachrichten wieder, der Klimawandel, der Verkehrssektor ist da das große Sorgenkind. Die Resilienz in den Städten, wir brauchen mehr Grünflächen, wir brauchen mehr Wasserretentionsflächen, um Starkregenereignisse besser auszuhalten. Wir müssen eben auch den Menschen gesünderen, attraktiveren öffentlichen Raum bieten. Und wenn wir all diese Ziele erreichen wollen, dann müssen wir viel verändern. Und wir reden immer über Paradigmenwechsel, aber wenn wir die erreichen wollen, dann müssen wir es eben auch machen. Und ja, da viele der Maßnahmen, die wir angesprochen haben, würden dahin führen.
Ja, Veränderung möglichst im Miteinander. Vielen Dank für diese Runde. Das war unsere Agenda heute im Deutschlandfunk. Wir haben gefragt, mehr gegeneinander als miteinander. Radfahrer und Fußgänger im öffentlichen Raum. Mit Philine Gaffron vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik an der TU Hamburg. Mit Christoph Schmidt vom Bundesvorstand des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, und Roland Stimpel vom Vorstand des Verbandes Fuß e.V., Fachverband Fußverkehr in Deutschland. Ihnen allen ganz herzlichen Dank, allen, die sich beteiligt haben, einen herzlichen Dank. Mein Name ist Sören Brinkmann und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Bis bald.